This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcast. Mein Name ist Hannah Huge und heute sprechen wir mit Memo Jeftic. Memo hat eine neue Serie produziert für Funk und zwar heißt sie Girl Cave, die ihr gerade bei funk.net und YouTube sehen könnt. Und ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, was leider per Telefon durchgeführt werden musste, weil wir einige technische Probleme hatten. Und ihr werdet hören, es ist nicht ganz optimal von der Tonqualität. Trotzdem ist es wahnsinnig spannend, denn Memo berichtet nicht nur von seiner neuen Jugendserie, sondern auch vor allem über die Unterschiede des Jugendschutzes bei öffentlich-rechtlichen Inhalten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es wahnsinnig spannend. Deswegen hört auf jeden Fall rein und gebt mir Feedback an podcast@serienjunkies.de. Ich freue mich drauf und ihr freut euch hoffentlich auf das Interview.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcast. Heute ein Telefoninterview, auch mal etwas Neues, und zwar mit dem lieben Memo. Und deswegen frage ich einfach gleich mal Memo, stell dich doch bitte einmal selber vor.
Ja, hallo, ich bin Memo, ich bin der Showrunner von der Webserie Girl Cave, die gerade auf YouTube über Funk läuft, und die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Erzähl doch gleich mal kurz, wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit Funk?
Das war eine öffentliche Ausschreibung, also die haben so kurz nach Start haben die nach einer neuen Webserie gesucht mit ganz speziellen Bedingungen. Sie sollte seriell erzählt sein, nicht horizontal, sie sollte sich...
Halt, seriell oder prozedural? Sorry, wenn ich reingrätsche.
Prozedural ist das, glaube ich, das richtige Wort, oder? Also, dass sozusagen jede Folge wie eine kleine Kurzgeschichte in sich abgeschlossen ist und eben nicht in die Breite geht, wie wir es heute so gewohnt sind, durch Game of Thrones oder ähnliches. Und das war eine Bedingung. Die andere Bedingung war, sie sollte sich klar an ein jüngeres Publikum wenden, weil ein junges Angebot von ARD und ZDF. Und sie sollte kein Genrestoff sein, sondern etwas, was eher aus dem Leben gegriffen ist. Und ich hatte eine eher etwas ältere Idee, die ich noch in der Schublade hatte, und die habe ich dann wieder hervorgezaubert, habe ein paar Autoren um mich versammelt und dann haben wir das gemeinsam entwickelt. Wurden zum Pitch eingeladen, der Pitch wurde genommen, dann ging es in die Dreharbeiten und dann ging es seinen üblichen Lauf wie alle anderen Serien auch.
Es klingt immer so einfach. Wenn du das erzählst, klingt es so, als ob jeder seine Schublade öffnen könnte und schwupp hat seine eigene Serie.
Es ging überraschenderweise einfach, weil wir hatten auch tatsächlich nur 6-7 Monate Zeit von sozusagen der Entwicklung des ersten Drehbuchs bis zur Abgabe von der ersten Folge. Also es ging bedeutend schneller, als man es jetzt bei größeren Serien kennt, die jetzt zum Beispiel im ganz normalen linearen Fernsehen laufen oder auf Netflix oder ähnlichem. Ich glaube, was eben auch durch die Netzkultur so ein bisschen bedingt ist, ne? Also aber auch die kürzeren Verhandlungswege, die eben ein neues Konzept wie Funk mit auf den Weg gebracht hat.
Wie war das denn? Du meintest gerade, du hättest einige Autoren um dich rumgeschart. Hattet ihr denn richtig so ein Writers Room, so wie wir uns das vorstellen?
Ja, wir hatten tatsächlich, also es ist wirklich eine Art schalldichte Kammer, in die sich dann eben die Autoren für 2 Monate eingesperrt hatten. Ich war dann selbst an dem tatsächlichen Schreibprozess nicht mehr beteiligt, sondern bin dann ab und zu mal dazugekommen und habe meinen Input gegeben und so ein bisschen darauf geachtet, dass das alles irgendwie in dieselbe Richtung geht, ne? Weil natürlich, wenn da 4 Leute sitzen, dann droht das Ganze auch so ein bisschen auseinanderzufliegen. Und insbesondere bei den 8 Episoden, die wir jetzt hatten, hat man dann gemerkt, so jeder hat so seine Präferenz, die er mit einbringt, und auch seine eigenen biografischen Details und Erinnerungen an die eigene Jugendzeit. Und dann war es so ein bisschen meine Aufgabe, halt zu gucken, okay, passt das jetzt, passt das nicht, passt das in die Philosophie dieser Serie und von dem großen Ganzen, was sie erzählen wollen, was in der Hoffnung immer so ein bisschen mehr als die Summe der Einzelteile ist. Genau, aber die waren tatsächlich in einem richtigen Ball. Writers Room. Ich meine, man hat halt in Deutschland natürlich jetzt nicht so viele Vorbilder. Also keiner von uns saß jemals in einem Writers Room, aber wir haben uns dann schon vorgestellt, okay, wir nehmen das jetzt mal wörtlich mit diesem Raum und packen die alle mal zusammen hier.
Ist ja auch mal ganz schön, ne? Keiner weiß, wie es wirklich ist, aber man hat so Vorstellungen, es ist ein Raum, da sitzen Autoren drin und man hofft, dass sie sozusagen längere Zeit miteinander da drin sitzen und dann spucken sie sozusagen Skripte raus.
Ja, genau, das hofft man natürlich. Es gibt natürlich Vorteile, ne? Also, dass man schreibt halt nicht mehr so in seiner Isolation hinein und in den Eimer und dann ist man irgendwie nach ein paar Monaten oder Wochen fertig und gibt es Leuten zu lesen, sondern man hat dann jederzeit halt einen Partner vor sich, dem man auch Sachen vortragen kann und der dann auch unmittelbar reagieren kann und sagen, okay, das ist cool oder das ist eben nicht so cool. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Writers Rooms sich auch so verbreitet haben oder so populär geworden sind, weil sie natürlich eben auch ein schnelleres Arbeiten möglich machen.
Ich fand ja auch ganz spannend, wir hatten letzte Woche auch den Jörg Winger von Deutschland 83, jetzt 86 auch im Gespräch und er meinte, was natürlich auch eine Problematik heutzutage bei Writers Room ist oder einfach ein Fakt teilweise, dass es halt, dass sich die Autoren gar nicht jetzt fix in wirklich einem Raum teilweise befinden, sondern dass es ja auch mittlerweile internationale Writers Rooms gibt, gerade bei europäischen Produktionen und dann ja auch die Skripte sozusagen übersetzt werden müssen, immer auf Englisch und dann hin und her geschickt werden, so ungefähr. Ihr saßt aber wirklich, saßt ihr in Mainz oder wo saßt ihr?
Wir sitzen in Mainz, genau.
Und wie viel, was interessant ist ja auch an der Serie Girl Cave, ist, dass es ja auch um Mädchen geht, ne? Alle so im Alter um, was ist das, 15, 16, 17 ungefähr?
Genau.
Hattet ihr denn viele Frauen auch dabei im Autorenteam?
Es war zweigeteilt, das Team. Also es waren zwei Frauen und zwei Männer. Die Frauen sind Alexandra Schulz, die man wird sie nicht kennen, aber viele kennen sie durch ihre Arbeit, weil sie ist die Dialogübersetzerin von Universe und Pretty Little Liars.
Ah, cool.
Die auch recht populär sind. Und die zweite Autorin war Shota Ahmedi, die dann aber leider irgendwann den Autorenraum verlassen musste, sodass dann nur noch eben Christian Alt vom BR und Felix Lüß übrig geblieben sind, der vorher Redakteur bei Get One war, dem Videospiel von Entertainment TV. Und, aber wir haben von vornherein eigentlich schon sehr darauf geachtet, dass das Team eben zweigeteilt ist.
Jetzt spielt ja Girl Cave in einer Kleinstadt. Ist ja recht ungewohnt. Also ich habe mir die ersten beiden Folgen angeschaut und ich muss also echt gestehen, ich fühlte mich sehr erinnert so an Dawson's Creek und ähnliche Serien meiner Jugend. Mir fiel aber auch auf, dass ich lange keine deutsche Serie mehr in einer Kleinstadt gesehen habe, komischerweise. Und dass man irgendwie fast gewohnt ist, auch mit Wishlist irgendwie, zumindest ich glaube, das ist eine größere Stadt, einfach so Halligalli aus der Großstadt zu sehen.
Ja, es war auch so eine Art Unique Selling Point, zumindest. Also wir dachten, das wäre einer. Eben eine Serie, gerade eine Jugendserie, eben nicht in einer sehr dankbaren Großstadt spielen zu lassen. Weil sobald du was in der Großstadt hast, ne, du kannst da sehr viele Situationen entwerfen oder entwickeln, die sehr, sehr dankbar sind für eine filmische Inszenierung. Ne? Also ob sie jetzt irgendwie, ob man dann mal in einen Club gerät und ne, wo einem dann Koks angeboten wird oder man hat da irgendwie einen ganz schlechten Trip oder landet auf irgendwelchen merkwürdigen Großstadtpartys, so viele Ältere abhängen und so oder halt Action auf der Straße. Ich selbst komme aus dem Ort, in dem auch die Serie gedreht wurde und ich mag dieses Setting. Also man sieht es ja ziemlich häufig, sieht man es ja gerade in US-amerikanischen Independent-Filmen, ist es ja gar nicht so ungewöhnlich, Coming-of-Age-Stoffe eher in einer Kleinstadt anzusiedeln oder in irgendwelchen Suburban Vorstädten, die ja so eine ganz spezifische Stimmung auch vermitteln. Und das wollten wir auch so ein bisschen. Und wir haben uns auch gedacht, hey, nein, ein Großteil Jugendlicher lebt halt nicht in den Großstädten. Die meisten Jugendlichen in Deutschland leben in irgendwelchen Vorstädten, irgendwelchen Kleinstädten mit maximal 10.000 Einwohnern. Und wir haben uns gedacht, naja, wieso nicht irgendwie mal auch von denen erzählen? Das ist ja auch ein Teil Deutschlands und das ist auch ein Teil von Jugendkultur.
Ja, ich musste sehr lachen. Ich glaube, in der zweiten Folge sitzen die drei Mädels ja auch auf so einem Platz, ne? Einfach so einem Dorfplatz oder so. Und dann geht es um so einen potenziellen Bankraub. Und dann sehen sie so die typische Bank, die jetzt ja vielleicht sogar in der Kleinstadt geschlossen wird, wie wir irgendwie lesen. Und dann steht, habt ihr einfach nur Bank draufgepappt auf so eine alte Vereinsbank. Kann das sein? Man sieht nämlich das an der Seite.
Das müssen wir digital machen, natürlich. Öffentlich-rechtlich und so. Man kann Banknamen zeigen, glaube ich, wenn man irgendwie mehrere Banken zeigt, unterschiedliche, weil alles andere ist Werbung und dann mussten wir das digital machen. Aber hey, ich meine, ich fand es auch total glaubwürdig, dass auf irgendeiner Dorfbank einfach nur Bank oben auf dem Schild steht. Das hat schon gepasst.
fand ich auch super schön. Ihr hättet dann ja auch den Namen des Ortes nehmen können, ne? Ich weiß nicht, wurde der genannt eigentlich schon? Ja, ne? Ich glaube, oder?
Nee. Der Ort wird nie genannt. Also wir wollten dem Ganzen sowas Universelles geben, damit es, ne, einfach jede Kleinstadt in Deutschland sein könnte. Also gedreht haben wir in Niederolm. Das ist ein Ort 15 Kilometer von Mainz, den man auch vielleicht kennt, weil aus Niederolm kommt Eckes, also OSC und Edelkirch und sowas.
Oh, okay.
Aber wir wollten so eine allgemeine, ja, sowas Universelles eben erzählen und haben dann eben auch die Autokennzeichen ausgetauscht und schon darauf geachtet, eben, dass der Ort niemals so als solcher wirklich erkennbar bleibt.
Nee, das fand ich wirklich schön. Und du hattest ja vorhin auch schon kurz darauf angesprochen, dass jetzt den drei Mädels auf dem Dorfplatz nicht unbedingt irgendwie Koks angeboten wird oder sie nicht in die wilde Berliner, sag ich mal, Hipster-Disco gehen abends. Wie ist das denn, gerade wenn man Jugendliche zeigt, wo es natürlich auch um Themen geht, wie Drogen oder Ähnlichem, wie war da die Zusammenarbeit mit Funk? Oder was hast du für Erfahrungen gemacht in diesem Zusammenhang?
Ja, Drogen ist natürlich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil das Thema per se erstmal mit einem kriminellen Akt verbunden ist, also einer Handlung, die nicht ganz legal ist. Wir sind mit dieser Episode recht früh an Funk herangetreten im Entwicklungsprozess und haben dann eben auch den Jugendschutz mit einbezogen in die Entwicklung dieser Folge. Es gibt eine Episode, die heißt Magische Cupcakes, ne, und ist ja sehr bezeichnend, und Leute, die sich vielleicht an ihre Jugendzeit erinnern oder Kenner, wissen, was mit magischen Cupcakes wahrscheinlich gemeint ist, weil sie in dieser Episode eben Cupcakes mit Brokkoli machen. Brokkoli lassen wir mal so stehen, ne, was das sein könnte. Es muss dazu gesagt werden, was Jugendschutz betrifft, es gibt bei Funk nicht den einen Jugendschutz. Funk ist ja quasi Zusammenschluss aller Sender, und je nachdem, mit welchem Sender man jetzt gerade kooperieren muss für Funk, ist auch der dementsprechende Jugendschutz mit dabei. Also wenn jetzt quasi das ZDF etwas produziert für Funk, dann wendet man sich an den Jugendschutz vom ZDF, wenn der WDR was macht, an den vom WDR. Also es sind sehr, sehr viele Jugendschützer eben an Bord. Und wir hatten dann eben ein Drehbuch geschrieben in Zusammenarbeit mit denen, die haben das immer wieder abgecheckt und um Korrekturen gebeten, und am Ende haben wir halt eine fertige Episode angeboten. Und dann war dann das Problem an dieser Folge, oder die Schwierigkeit war, dass die Figuren zu sympathisch rüberkamen. Das heißt, und das wussten wir nicht, dass umso sympathischer eine Figur ist, die irgendetwas konsumiert, was illegal ist, desto größer das Problem. Weil die Sympathie zum Nachahmen einlädt. Ne? Wir wollen nicht die Bösen nachmachen als Jugendliche, sondern wir wollen die Leute, die wir mögen. Die sind quasi Vorbilder. Und ja, und dann gab es dann langes Hin und Her, wie wir das eben lösen können, und haben uns dann auch zwei Versionen geeinigt. Das ist dann eine FSK-12-Version auf YouTube erschienen und eine, ich glaube, knapp 3 Minuten längere auf der Funkseite, die ab 22 Uhr dann eben verfügbar ist. Aber es ist halt mega interessant, ne? Also dass sie dann auch wirklich gucken, dramaturgisch zum Beispiel, ist das Positive ausgeglichen mit dem Negativen? Und zwar wirklich in Sekunden. Ne? Da schaut man dann, okay, wie groß ist denn die Konsequenz aus diesem Handeln? Und dann wird dann wirklich so geguckt, okay, ne, wie wirkt sich das jetzt auf, Timecode-mäßig? Und das ist halt eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Man kann natürlich diskutieren, ne, wie zeitgemäß so ein Jugendschutz ist, aber ich denke, er ist trotzdem notwendig und hat durchaus eben auch seine Berechtigung. Ich glaube, nur so ein bisschen das Ding ist, dass der Jugendschutz zum Beispiel für Kino, für Film bedeutend lässiger ist als der, was Fernsehproduktion betrifft. Mhm. Das ist ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Wir haben immer Referenzen herangezogen, zum Beispiel Chick, wo wir ja wirklich einen sehr, sehr geilen Sommer miteinander erleben, mit besoffen Autofahren, Autoknacken und so. Und die negative Konsequenz ist natürlich dieser Unfall am Ende. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht. Ich nehme mal an, jeder kennt den Roman. Und ich glaube, da ist es dann bedeutend einfacher als ja, im klassischen Fernsehen.
Ja, ich finde, es macht vor allem auch Sinn, was du sagtest, mit, dass sie nicht sympathisch sein dürfen. Also du kannst kein sympathisches Mädel sehen, was irgendwie einen Joint raucht oder so. Und ich finde, jetzt auf einmal werden einem so viele Jugendserien auch im deutschen Fernsehen irgendwie deutlicher, warum dann immer der Bösewicht irgendwie der große Drogenkonsument war. Oder, was ich ja auch immer ganz interessant fand, dann raucht irgendwie die eine sympathische Hauptcharakterin irgendwie mal einen Joint und dann muss ihr gleich was ganz, ganz Böses passieren. Also dann muss sie irgendwie einen Fahrradunfall haben oder, ich weiß nicht, sie muss irgendwie ihr Portemonnaie verlieren oder so. Ne? Das immer, wie du sagtest, diese Konsequenz immer direkt sein muss, ne, mit diesem Konsum.
Ja,
Sehr spannend. Aber erzähl noch mal ganz kurz, die Folgen sind ja bei YouTube zu sehen und auch bei funk.net. Und das heißt also, wenn ich um 22 Uhr auf funk.net gehe, sehe ich auch die längere Fassung, ne? 3 Minuten, sagtest du, die genau. 3 bösen Minuten.
Genau.
Okay. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Was hättet ihr denn geplant? Ihr habt jetzt 8 Folgen produziert. Was habt ihr schon so eine zweite Staffel mal so überlegt, was da passieren könnte? Oder vielleicht sogar mal so Richtung auch Influencer zu gehen? Das scheint ja so das neue Ding zu sein irgendwie bei Serien, die bei YouTube auch veröffentlicht werden.
Ist so ein bisschen eine zweigeteilte Frage. Ich fange mal mit dem Influencer-Kram an, weil das ein großes Thema ist natürlich. Wir sind, was so die Entwicklung der Serie betrifft, sind wir halt ein großes Risiko eingegangen. Aus marketingtechnischer Sicht, weil wir irgendwann gesagt haben, wir würden sehr gerne auf Influencer verzichten und wirklich mal mit Laien zusammenarbeiten, die wir uns dann eben quasi großziehen im Laufe von so einer Produktion. Ja, also wirklich eben auch Darsteller nehmen, die dem Alter entsprechen unserer Spielfiguren, die nicht 24 sind und irgendwie nur eine College-Jacke anziehen, um wie Teenager rüberzukommen. Das merkt man natürlich auch, weil das Wachstum der Serie dadurch bedeutend langsamer ist, als wenn man jetzt irgendwie einen Influencer drin hat, der 200.000 Abonnenten hat und dann weiß man schon im Grunde, allein bei der Ankündigung einer Serie hat man dann irgendwie 40.000 Abonnenten sicher, nur durch die eine Person. Ja, unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr, meiner Meinung nach, von so einem alten Hollywood-Star-System, wo man irgendwie in den 90ern Tom Hanks auf dem Poster drauf hatte und dann wusste man, okay, allein dieser Name Tom Hanks oder Mac Ryan oder sonst wer bringt uns definitiv so und so viele Zuschauer. Im Kino funktioniert das nicht mehr. Ich finde, in Serien, gerade auch in Webserien, funktioniert es immer noch ganz gut. Und das ist nach wie vor so ein großes Thema für uns, wo wir überlegen, okay, wenn wir jetzt eine zweite Staffel machen, wie kann man da sinnvoll Influencer einbinden, ohne dass es so einfach drauf getaggt wirkt. Ne? Dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt diese Namen drin und hoffen mal, dass es irgendwie schon genug zieht. Wir sind da noch nicht wirklich zu einer Antwort gekommen, muss ich sagen. So, also dann könnte man sie entweder als sie selbst besetzen, ne? Dass man erzählt, wir hatten einmal die Idee, ne, was dann irgendein bekannter Influencer zum Beispiel auch aus diesem Ort käme. Und wir bauen dann so einen kompletten Erzählstrang, dass er irgendwie komplett gescheitert ist und auf YouTube von irgendeinem Skandal und zurückkommt irgendwie in seinen Heimatort und dann an diese Mädchen gerät. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? Dass man schon schaut, wie kann man das eben sinnig einbinden und dem Ganzen auch so eine gewisse erzählerische Eleganz und Glaubwürdigkeit geben.
Oder mir fällt gerade was ein, wenn ich das reinpitchen darf. Ein Kollege ein Mitschüler oder so hat einen YouTube-Channel, kann ja auch irgendwas ganz crazy, also sowas typisches YouTuber-Me, so ein Prank-Channel oder irgendwas. Und er macht dann eine Kollabo mit irgendeinem ganz bekannten deutschen YouTuber. Weißt du, weil dann hast du nicht einen Hauptcharakter, der auf einmal einen YouTube-Channel hast, sondern du baust es so von der Seite rein.
Ja. Wir hatten noch eine Idee, die wir zum Beispiel hatten, die auch ganz gut funktionieren würde, ist ja, die Mädchen arbeiten ja dieses Buch ab mit den Ratschlägen der Mutter.
Stimmt.
Und eine Idee war, dass ein Tipp ist oder ein Ratschlag aus dem Buch ist, dass sie einen Tag auf einem Bauernhof verbringen miteinander. Und es gibt ja auf YouTube dieses Format Klima ins Land, auch ein Funkformat, das erfolgreich ist, das auf diesem Bauernhof spielt. Und dass die 3 Mädels halt, ne, auf YouTube eben diesen Kanal entdecken und sich entscheiden, eben dorthin zu gehen, weil die ständig so Aufrufe machen, dass man sie besuchen soll. Und sie kommen dann dort an und landen aber nicht in dieser romantischen Welt, wo irgendwie alle Typen und Mädels voll cool drauf sind, ne, und sich irgendwie selbst verwirklichen, sondern in so einer extrem harten landwirtschaftlichen Hölle, wo man schon morgens aufstehen muss, um die Jauchegrube auszuheben und überhaupt niemand freundlich ist, dahinter einfach nur so eine Industrie steckt, so eine landwirtschaftliche. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Aber prinzipiell, um auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen und zu beantworten, was wir in der zweiten Staffel, wenn es dazu kommt, sehr, sehr gerne machen würden, ist so ein bisschen das prozedurale Erzählen aufzugeben und wirklich eine horizontal erzählte Geschichte zu erzählen. Mit dem großen Überthema Veränderung, weil in dieser zweiten Staffel würden die Mädchen 17 Jahre alt werden, sie kommen auf die Oberstufe und da schien uns das Thema Veränderung in sehr vielen Fronten, eben im Privaten, in der Liebe, in der Freundschaft auch, sehr, sehr geeignet zu sein. Und das Horizontale einfach, weil wir jetzt auch bei der Entwicklung der ersten Staffel gemerkt haben, prozedural ist halt so ein bisschen tricky, weil man erzählt auch so eine Art merkwürdige Vortex, in der die Figuren ständig vorgeben, sich zu verändern, aber eigentlich niemals verändern. Ne, sie werden halt immer resettet. In jeder Folge lernen sie was Neues, aber jede andere, also die nächste Folge ist dann quasi ein kompletter Persönlichkeitsreset, weil man hat nicht diese Breite und diese Fläche, um eine glaubwürdige Veränderung zu erzählen, die sich für einen auch irgendwie entschließt. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen so der Simpsons-Effekt.
Total, nee, ich weiß ganz genau, was...
Über die Jahre immer Bart bleibt, immer Homer. Und wir haben das so ein bisschen vergessen, weil wir jetzt auch so von den horizontalen Serien derart stark, glaube ich, mittlerweile irgendwie beeinflusst sind, dass wir ganz vergessen haben, dass Serien mal so aufgezogen waren. Aber es ist auf lange Sicht gerade beim Schreiben so ein bisschen frustrierend, weil man will dann auch eine glaubwürdige Liebesgeschichte zum Beispiel erzählen. Ein Erzählstrang, der glaubwürdig ist. Und das geht einfach in 10 Minuten nicht. Man braucht dafür eine gewisse Laufzeit.
Ja, ich glaube, dass man auch daraus realisiert, dass auf einmal sozusagen diese ganzen Crime Procedures, mit denen wir alle irgendwie auch groß geworden sind, sei es auch die Welt geguckt haben, NCIS und Bones und was auch immer alles, dass das vielleicht ja auch in Anführungsstrichen so lange gut geht, solange die Fälle einfach wahnsinnig interessant sind, also die Crime-Fälle. Ja. Und dann hat man ja auch gesehen, so in den letzten 10, fast 20 Jahren, dass selbst diese Crime Procedures ja auch einen sehr starken seriellen Unterbau bekommen haben. Weil ich glaube, auch die Macher gemerkt haben, so shit, irgendwie muss mit den Charakteren auch mal was passieren oder Liebesgeschichte muss weitergehen. Oder ein Riesenkiller muss irgendwie am Anfang und am Ende der Staffel kommen, dass sie, glaube ich, auch gemerkt haben, dass dieser ewige Reset einfach dem Zuschauer auch mittlerweile zu langweilig geworden ist, ne?
Ja, interesting. Das ist ja auch in gewisser Hinsicht, ne, dramaturgisch sehr unglaubwürdig, dass du als Ermittler ziehst du dir halt irgendwie dein halbes Leben diesen harten Shit rein. Irgendwelche Grausamkeiten, aber ich bleib halt immer der Gleiche.
Ja, stimmt. Also, ja, aber finde ich sehr interessant, dass man ja auch diese Erkenntnisse auch irgendwie daraus zieht. Ne? Du hast es auch gerade schon angedeutet, dass wir heutzutage ja fast also sehr serielle Serien gucken. Was war denn so dein letzter Serienbinge, wo du dachtest, okay, das ist einfach extrem gut gewesen?
Es hat mehrere Sachen. Ich mochte Legion, mochte ich sehr, weil ich das Gefühl hatte, dass die Macher wirklich einfach komplett alles rausblasen konnten, was ihnen so durch den Kopf ging. Das hat ja fast schon teilweise so einen Avantgarde-Charakter alles. Natürlich aber auch sehr durch das dankbare Thema. Ich glaube, so Psyche und irgendwie Wahrnehmungsstörungen sind halt filmisch immer super umzusetzen. Was ich sehr, sehr charmant und super sympathisch fand, war zum Beispiel auch Master of None. Fand ich total klasse. Also auch, wie sehr man sich aus dem Fenster lehnen kann. Und Ich glaube, also gerade in Bezug auf Master of None, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die zweite Staffel.
Ich habe die zweite noch nicht gesehen, leider. Ich habe sehr viel Gutes gehört darüber.
Weil die erste Folge ist, spielt ja in Italien und ist aber auch aufgezogen visuell und auch was das Erzählen betrifft, wie so ein 60er-Jahre Italo-Film von Fellini. Also die Anleihen sind da wirklich sehr, sehr konkret, dass er eben so aus La Dolce Vita zitiert wird. Und ich finde es total beeindruckend, dass sowas schon in den USA möglich ist, weil ich glaube, und ich finde, deutsche Serien mag nicht so schlecht, wie immer alle tun, da gibt es sehr vieles zu entdecken, aber ich glaube, man muss noch einen langen Weg gehen, dass irgendein Sender ein grünes Licht gibt, wenn man sagt, hier, die erste Folge meiner zweiten Staffel meiner Erfolgsserie soll aussehen wie ein italienischer Film aus den 60ern. Und auch dementsprechend langsam sein. Ich glaube, da muss noch einiges passieren. Aber es hat mir super gefallen. Also ich mag sowas total gern, wenn man etwas sieht, was nach wie vor halt mutig ist und Spaß macht.
Ja, wie cool. Nee, dann muss ich gleich ran, die zweite Staffel Master of None zu gucken. Aber vorher natürlich, ne, funk.net, 3 Minuten mehr mit Magic Cupcakes und sonst bei YouTube natürlich immer Girl Cave. Und ja, Mimo, vielen, vielen Dank. Wir drücken die Daumen für Staffel 2. Und wie gesagt, schaut mal rein in Girl Cave und ja, alles Gute, schönen Sommer schon mal vorweg.
Ja, danke schön. Ja, und vielen Dank für die Einladung.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.